Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Simone Miller. Herzlich willkommen zur Philosophiesendung. Ich weiß gar nicht so recht, wo anfangen. Denn so groß ist unser heutiges Thema. Nur eins weiß ich, ein Ende hat es schon mal nicht. Aber hat es einen Anfang? Wir wissen noch nicht einmal, ob es wirklich existiert. Aber wir vermuten es im All, in den Zahlen oder bei Gott. Sie ahnen es schon, wir haben es heute mit der Unendlichkeit zu tun. Eine Vorstellung, die irgendwie nicht recht in unseren Kopf passen will und uns gerade deshalb so fasziniert. Brechen wir also auf zu einer kleinen Gedankenreise quer durch das Universum der Unendlichkeit. Und zu dieser Reise darf ich ganz herzlich Jörg Bernardi begrüßen. Er ist freischaffender Philosoph und hat gerade ein Kinder- und Jugendbuch zur Unendlichkeit herausgebracht mit dem schönen Titel »Was kommt hinter dem Universum?« Herzlich willkommen, Jörg Bernardi.
Ja, hallo, sehr schön hier zu sein.
Herr Bernardi, warum ein so großes Thema gerade mit den Kleinsten unter uns besprechen?
Ja, das kommt tatsächlich ein wenig aus der Praxis und von den Köpfen der Kleinen, weil ich ja seit vielen Jahren mit Kindern und Jugendlichen philosophiere und tatsächlich immer wieder feststelle, dass die Frage, wie groß ist eigentlich unendlich, wo hört das Universum auf oder hat das Universum überhaupt ein Ende und was ist das eigentlich, ein sich expandierendes oder sich ausdehnendes Universum? Das sind Fragen und Phänomene, die Kinder gerade so zwischen 6 und 10 unglaublich interessieren. Also ich würde sogar noch sagen, bis 5., 6. Klasse. Die haben so viel Wissen über das Universum, über schwarze Löcher. Letztens hat mir jemand von weißen Löchern erzählt. Also da ist so viel Neugierde da und so viel Wissen schon und so viel Interesse an diesem Thema Unendlichkeit, dass ich also schon ganz, ganz viele Gespräche darüber geführt habe, nicht nur mit Kindern, auch mit Erwachsenen und deswegen irgendwann entschieden habe, das ist eigentlich ein eigenes Thema. Normalerweise mache ich das zum Warm-up beim Philosophieren mit Kindern und jetzt dachte ich, das ist gar kein reines Warm-up-Thema, das ist eigentlich ein zentrales Thema, über das man mal auch wirklich ausführlich eine Stunde oder zwei philosophieren kann.
Und hören wir doch einfach mal rein, was unsere Kleinen über die Unendlichkeit denken. Denn auch meine Kollegin Ilka Lorenzen hat ein paar Kinder und auch Jugendliche zwischen 6 und 18 Jahren befragt.
Wenn ich an unendlich denke, dann denke ich meistens an Zahlen, die hören ja auch nie auf.
An Unendlichkeit denke ich, wenn ich eine 8 sehe, weil so eine 8 oder auch ein Kreis, eine 0, keine Ahnung, irgendwas, was immer weitergeht, wo man nie aufhören kann, wenn man es nachzeichnet.
Die Sterne kann man, glaube ich, nicht zählen, die sind bestimmt auch unendlich.
Also wenn ich an Unendlichkeit denke, dann denke ich ans Weltall, weil das geht unendlich weit und ich stelle mir auch vor, wie es sein könnte, unendlich zu leben.
Der liebe Gott ist, glaube ich, auch unendlich breit, unendlich groß.
Es ist unvorstellbar, aber trotzdem, ja, gibt's.
Und es gibt auch noch dieses eine Buch. Ich glaube, das heißt Die unendliche Geschichte. Das habe ich auch früher mal gelesen. Daran denke ich auch zum Beispiel, wenn ich an Unendlichkeit denke.
Und wenn ich ein dickes Buch in meiner Hand habe, was vielleicht 600 Seiten hat.
Ich finde die Frage zu beantworten, ob es Unendlichkeit gibt oder nicht, sehr schwierig. Da man dafür ja auch erstmal zum Beispiel Ende definieren muss. Ist es wirklich ein Ende, wenn eine Person stirbt oder lebt sie in Gedanken und Gefühlen noch weiter? Oder ist es wirklich ein Ende, nur weil Zahlen zum Beispiel nicht mehr definiert sind? Und aus diesen Gründen finde ich es fast unmöglich, diese Frage zu beantworten.
Also ich stelle mir da irgendwie etwas vor, wo man ganz, 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 ganz weit reinblickt und wo es einfach kein Ende gibt. Da blickt man rein und blickt man rein und blickt man rein und blickt man rein und es hört nicht auf.
Das Universum, die 8, Gott, Zahlen und wahnsinnig dicke Bücher, das waren schon ganz viele tolle Ideen. Ist ja eigentlich, Jörg Bernardi, ganz verrückt, dass sich Menschen in so jungen Jahren überhaupt schon Gedanken über die Unendlichkeit machen. Warum ist das so? Warum ist das Thema schon so früh so wichtig für uns, so faszinierend für uns?
Ja, das habe ich mich auch gefragt und jetzt gerade nochmal bei den Kinderstimmen und Jugendlichen hat man ja gehört, diese Faszination, die davon ausgeht. Ne? Und ich glaube, da fängt es schon an. Philosophieren beginnt mit dem Staunen und ich glaube, etwas, das unendlich groß ist oder unendlich tief oder weit oder breit oder unendlich dicht, wie wir uns ja den Zustand auch des Universums vor dem Urknall teilweise vorstellen, ja, dass es unendlich dicht und heiß war, das kann man sich auch nicht vorstellen, eine unendliche Dichte. Aber das fasziniert uns. Und ich denke, ich fange jetzt mal bei den Erwachsenen an, weil ich von vielen gehört habe, seitdem ich über das Thema mehr spreche und schreibe, dass einige Angst haben vor dieser Vorstellung, dass etwas grenzenlos ist. Und bei Kindern stelle ich das weniger bis gar nicht fest. Das heißt, irgendwo habe ich den Eindruck, dass Kinder vielleicht etwas selbstverständlicher noch eine Beziehung haben zu einem unendlichen Raum oder zur Idee der Unendlichkeit. Die haben da weniger Grenzen oder auch weniger Ängste, Berührungsängste vielleicht. So.
Das ist total interessant, dass Sie das jetzt sagen, denn meine kleine Tochter Ade, die ist jetzt 3 Jahre alt und die hat mich tatsächlich auf einen ganz ähnlichen Gedanken gebracht, denn für die ist immer wieder das Thema Tod schon ein Thema. Auch wenn sie den Tod noch nicht so recht erfassen kann. Also sie kann sich noch nicht so ganz vorstellen, dass mit dem Tod ein Leben wirklich definitiv endet, dass ein Mensch dann unwiederbringlich geht. Das heißt ja aber im Umkehrschluss auch, dass in Ades Welt im Moment noch die Idee der Unendlichkeit herrscht.
Ja, wenn wir auf der einen Seite die Idee der Endlichkeit haben und dieses Bewusstsein, das wirklich verinnerlicht zu haben, auf der anderen Seite die Unendlichkeit, scheint sie vielleicht der Unendlichkeit noch näher zu sein, ja?
Das finde ich total interessant, denn uns Erwachsenen fällt es ja total schwer, die Unendlichkeit zu erfassen. Sie haben auch gerade interessanterweise den Punkt angesprochen, dass sie uns vielleicht auch Angst macht, dass sie uns irgendwie Grusel einjagt. Und es ist noch dazu, dass sie auch kognitiv für uns extrem schwer zu erfassen ist. Vielleicht sogar ist es noch ernüchternder. Vielleicht müssen wir sogar sagen, wir können die Unendlichkeit schlicht überhaupt nicht denken, weil unsere menschlichen Wahrnehmungskategorien ja zwingend an Raum und Zeit gebunden sind.
Ja, also die Idee der Unendlichkeit ist vielleicht als abstrakte Idee denkbar, ne? Also mit Kant, so wie die Idee Gottes, die Idee des Guten und so weiter. Nur es sich dann wirklich auch visuell vorzustellen zum Beispiel, das ist eine riesige Herausforderung, weil etwas, das ja kein Ende hat, das kann der Verstand eigentlich gar nicht fassen, weil er nur innerhalb von Grenzen und Raum und Zeit denken kann. Insofern etwas Unendliches zu Ende zu denken, das können wir ja gar nicht. Und deswegen hat die Mathematik ja zum Beispiel auch Symbole erfunden, wie zum Beispiel dieses Unendlichkeitszeichen, die liegende 8 oder 0, Periode 9, so etwas, um darzustellen, dass etwas kein Ende hat und gleichzeitig ist es ja ein Zeichen geworden, ein Summezeichen oder eben ein Unendlichkeitszeichen, sodass man diese Unendlichkeit schön fassen kann.
Macht uns die Unendlichkeit als Erwachsenen vielleicht deswegen auch Angst, weil wir sie eben nicht, also jedenfalls nicht auf befriedigende Art und Weise begreifen können?
Ja, also Isaac Newton hat mal gesagt, wir können uns keine Grenze vorstellen, ohne dass wir dahinter noch etwas erahnen und uns etwas vorstellen, dass es da weitergeht. Also sobald wir uns eine Grenze vorstellen, muss es irgendwas dahinter geben. Wir können gar nicht anders, kognitiv. Insofern, weil wir nicht anders können und gleichzeitig aber nie an ein Ende kommen, ich glaube, das kann Angst machen und uns wirklich auch in so einen Zustand bringen, dass wir irgendwie den Boden verlieren. Tatsächlich weiß man ja auch, Höhenangst ist gar nicht so sehr die Angst vor der Höhe, sondern die Angst vor der Tiefe. Das heißt, die Angst irgendwie, dass man fällt.
Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, dass wir als Kinder so etwas wie Unendlichkeit vielleicht annehmen, also unwissentlich annehmend, obwohl wir sie als Erwachsene und als Kinder natürlich auch schon rein kognitiv nicht auf befriedigende Art und Weise fassen können. Aber was ist denn jetzt eigentlich wahr? Also können wir eine Aussage darüber treffen, ob es die Unendlichkeit tatsächlich gibt? Oder ist sie praktisch anwesend? Existiert sie oder ist sie ein reines Theorem?
Ja, das wäre ganz grob gesagt eigentlich wie die Frage nach der Existenz Gottes. Das kann man damit ganz gut vergleichen. Wir haben keine Beweise dafür, dass Gott existiert. Wir können aber auch nicht widerlegen, dass er existiert. Also wir haben auch keine Beweise dafür, dass er auf gar keinen Fall existiert. Und so ähnlich ist es auch mit der Unendlichkeit. Und es hilft, glaube ich, unserem Verstand und unserem Denken, so mache ich es auch in meinem Buch, dass ich erstmal frage, ja, was meinen wir denn überhaupt mit unendlich? Meinen wir zum Beispiel unendlich groß? Meinen wir unendlich klein? Meinen wir unendlich lang oder unendlich viel Liebe? Also ich glaube, das macht es dann ein bisschen greifbarer, wenn man gar nicht mehr die große Frage stellt, gibt es die Unendlichkeit jetzt? Weil was soll denn unendlich sein? Das Universum oder Gott? Ja, und bei Gott spätestens weiß man ja, das ist eine Glaubensfrage auch.
Okay, aber drehen wir es bitte noch ein einziges Mal aufs Universum, denn da sind unsere Gedanken ja sehr schnell, auch die Assoziationen der Kinder kreisten sehr schnell ums Universum. Ihr Buch stellt ja sogar die Titelfrage, was kommt hinter dem Universum? Also was ist denn jetzt die aktuell plausibelste Antwort auf diese Frage? Ist das Universum unendlich?
Also, es gibt dieses schöne Gedankenexperiment von Architas von Tarent. Der hat ungefähr vor 2300, 400 Jahren gelebt und hat sich tatsächlich diese Frage schon gestellt. Wenn das Universum eine Grenze hätte, so meinte er, dann wäre es ja endlich. Und er hat das auf seine Art und Weise versucht zu beweisen, ne, so wie das damals möglich war, und hat die These vertreten, nein, das Universum ist unendlich. Es kann da keine Grenze geben. Und davon gehen auch heutzutage die meisten Modelle aus. Ja? Das war ja eine riesige Revolution im Denken und im Erforschen des Universums, des Weltalls, dass wir herausgefunden haben, dass das Universum sich ausdehnt. Ja? Das hat Edwin Hubble, ein berühmter Physiker, herausgefunden, erst im 20. Jahrhundert. Das war eine revolutionäre Wendung in der Erforschung. Und seitdem gehen eigentlich die meisten davon aus, es gibt einen Urknall. Das heißt, alles hat einen Anfang, die Zeit, der Raum. Was davor war, wissen wir natürlich nicht. Und dann expandiert es eben, und zwar ins Unendliche. Allerdings hat Stephen Hawking zum Beispiel unter anderem ein neues Modell entworfen. Und er meinte, es wäre auch möglich, und das hat er mathematisch-physikalisch bewiesen, kann man trotzdem bestreiten, ne? Aber er meinte, es ist möglich, dass das Universum endlich ist und trotzdem keine Grenzen hat.
Eine Idee, die schon wieder so paradox klingt für einen ungebildeten Kopf, dass er fast nicht zu begreifen ist.
Ja, ja. Also da fängt einem schon an, auch der Kopf zu drehen, weil etwas sich vorzustellen, was keine Grenzen hat und trotzdem endlich, das ist ein Paradox, ja.
Genauso paradox wie das immer noch total eingehende, faszinierende Bild, das Blaise Pascal schon im 17. Jahrhundert entworfen hat, vom Weltall als einer unendlichen Kugel, deren Mittelpunkt überall und deren Oberfläche nirgends ist. Und ich wollte da nur noch mal die Frage anschließen, dieses Bild, das ist also sozusagen von den aktuellen Theorien zur Ausdehnung des Universums immer noch gedeckt, könnte man das so sagen?
Ja, dem widerspricht nichts. Also Blaise Pascal war ja Mathematiker und Philosoph und hat sich tatsächlich die Frage gestellt, was ist ein Mensch in der Unendlichkeit? Und das geht noch weiter. Also man fragt sich, wie hat er das gekonnt, ja? Ohne die Erkenntnisse von heute zu haben. Und er meinte, wir sind sogar zwischen zwei Unendlichkeiten, zwischen dem unendlich Kleinen und dem unendlich Großen. Ja? Also er wusste schon irgendwo, dass man eigentlich, wenn man ranzoomt, dass es sehr kleine Teile gibt und dass es immer noch kleiner wird und gleichzeitig dieses Große. Und das war für ihn eine Aufforderung, dass wir auch demütig werden, ja? Dass wir das als Prozess benutzen, um Verantwortung zu übernehmen für uns, für unser Leben, weil wir merken, wie klein wir eigentlich sind. Insofern ist es total faszinierend, dass jemand wie Blaise Pascal das schon wusste und gleichzeitig wurden ja auch schon Leute für genau diese Vorstellung, dass das Universum unendlich ist, dass es eigentlich kein Zentrum gibt. Das widersprach ja auch gerade im 16., 17. Jahrhundert der Forschung der Kirche, ja, die ja meinte, die Erde ist der Mittelpunkt des Universums und vor allen Dingen dreht sich ja auch die Sonne um die Erde. Das war damals der Gedanke und jemand wie Giordano Bruno hat das bestritten. Und noch einige andere Lehren aus der Kirche, Vorstellungen aus der Kirche bestritten, wurde er dafür auch verbrannt auf dem Scheiterhaufen, also als Ketzer. Insofern hat Blaise Pascal da zum Beispiel Glück gehabt, weil er das vielleicht etwas philosophischer, existenzialistischer gemacht hat, das mehr auf den Menschen bezogen hat und auf die Demut und da irgendwo auch noch etwas christlich konform geblieben ist, wurde er zum Beispiel nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt.
Zum Glück in diesem Fall nicht. Und auf diese Frage nach Demut, nach Erhabenheit und so weiter, da werden wir später auch nochmal zurückkommen. Ich wollte noch einmal, weil Sie jetzt auch gerade schon im Zusammenhang mit Blaise Pascal angesprochen haben, es gibt die Unendlichkeit nicht nur im Großen, sondern es gibt sie auch im Kleinen. Und ein sehr naheliegendes Beispiel für die Unendlichkeit im Kleinen sind ja auch die Zahlen. Also am einfachsten ist es natürlich, wenn wir uns vorstellen, dass wir einfach unbegrenzt weiterzählen können, ohne je an ein Ende der Zahlenreihe zu stoßen. Das leuchtet irgendwie sehr ein. Mhm. Aber schon komplizierter wird's, wenn wir uns den Bereich zwischen zwei Zahlen anschauen, ne? Also sagen wir zwischen 0 und 1. Denn man kann ja auch an die 0, unendlich viele Zahlen anhängen, ohne je die 1 zu berühren. Also steckt die Unendlichkeit nicht nur in den Zahlen, sondern auch zwischen den Zahlen.
Ja, und das weiß man ja zum Beispiel auch, ne, dass auf einer Gerade unendlich viele Punkte sind. Das wäre jetzt abstrakt, aber nehmen wir einfach mal ein Lineal und vielleicht bringt uns das auch wieder zur Frage, warum das bei Kindern so präsent ist, dieses Thema. Ein Lineal, und wenn wir da von 0 bis 1, ja, also 1 Zentimeter nehmen, dann sind zwischen 0 und 1 unendlich viele Punkte. Und egal, welche zwei Punkte ich raussuche, von diesen unendlich vielen, dazwischen gibt es immer wieder neue Punkte. Und Vielleicht, weil man das in der Grundschule lernt und vielleicht, weil das ja wirklich sehr greifbar ist. Und im Erwachsenenleben rückt das so ein bisschen in den Hintergrund. Ja? Da staunt man vielleicht weniger über so einen Zentimeter, der irgendwie unendlich viele Punkte beinhaltet. Und als Kind ist man da vielleicht noch viel näher dran. Und ich fand das auch faszinierend, mir das nochmal vor Augen zu führen, dass im Kleinen eigentlich so viel Unendlichkeit steckt, so wie die Null so faszinierend ist, ja, oder sich vorzustellen, es gäbe so etwas wie minus unendlich.
Genau, das finde ich ehrlich gesagt auch noch ein Punkt, den wir ansprechen sollten, weil wenn man jetzt überlegt, es gibt die Unendlichkeit in den Zahlen rein, es gibt sie zwischen den Zahlen, es gibt sie natürlich aber auch im Minusbereich. Und was ist dann? Sprechen wir dann eigentlich von mehreren Unendlichkeiten, also von Endlichkeiten im Plural? Und wie kann man sich das bitte vorstellen? Und kann man dann Unendlichkeiten addieren?
Genau, was wäre zum Beispiel minus unendlich plus unendlich? Darüber hat sich unter anderem ein wirklich genialer Mathematiker Gedanken gemacht, nämlich Cantor im 20. Jahrhundert. Und der hat sich mit der Frage beschäftigt, wie gleichmächtig Unendlichkeiten eigentlich sind. Ja, weil man würde ja sagen, wenn ich hier einen Haufen unendlich viele Zahlen habe und den vergleiche mit einem anderen Haufen unendlich vielen Zahlen, allein das sich vorzustellen, ist ja schon eine Herausforderung. Und dann würde Cantor sagen, ja, eigentlich ist das ja gleichmächtig. Ja. Dann hat er aber den schönen Trick angewendet oder hat versucht zu schauen, stimmt das denn für alle Fälle? Und dann hat er zum Beispiel die Primzahlen genommen, die werden ja nach oben hin immer weniger. Und wenn wir jetzt die Menge aller Primzahlen, also unendlich vieler Primzahlen nehmen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Menge aller natürlichen Zahlen plus noch die Zahlen, die dazwischen sind, also Brüche und so weiter, Dezimalzahlen, dann, wenn man das vergleicht, dann meinte er, aha, wenn ich jetzt die Summe der unendlichen Primzahlen vergleiche mit der Summe aller natürlichen Zahlen, aller Dezimalzahlen, Brüche und so weiter, dann kann ich plötzlich feststellen, sie sind nicht mehr gleichmächtig, sondern verschiedenmächtig, also unterschiedlich groß. Und das ist wirklich kontraintuitiv.
Jörg Bernardi, wir haben gerade schon ein wenig darüber nachgedacht, ob es die Unendlichkeit gibt, wo wir sie finden können und ob wir sie verstandesmäßig erfassen können, befriedigend erfassen können. Es gibt aber noch eine andere Frage, die uns Menschen schon immer sehr umtreibt, nämlich wäre es eigentlich wünschenswert, unendlich lange zu leben? Und das wollten wir auch von unseren Kindern und Jugendlichen wissen. Wir hören mal rein.
Ich möchte gerne unendlich lang leben. Na, weil sterben ist doch ganz doof. Unendlich lang leben, da müssen meine Freunde ja auch unendlich lang leben. Sonst bist du ja auch allein.
Ich finde, das Wissen, dass das Leben irgendwann endet, macht die Erfahrungen, die man sammelt, im Leben umso kostbarer und gibt einem ja irgendwie auch einen Sinn zu leben. Weil man weiß, dass man das eben irgendwann nicht mehr hat.
Ich glaube, ich würde ungern für immer leben, da man, wie ich finde, dann kleine Dinge nicht mehr wertschätzt.
Also, ja, nee, ich kann es mir eher nicht vorstellen. Und ich würde es auch nicht so gern, weil nachher ist man dann so steinalt, kann sich gar nicht mehr bewegen. Und dann, ja, wäre ich dann schon lieber irgendwie ein bisschen erlöst sozusagen. Und
also ich würde nicht gerne unendlich leben, weil man könnte zwar alles machen, was man will, worauf man Lust hat, aber irgendwann würde es auch seinen Reiz verlieren und man hätte keine Lust mehr und alles wäre langweilig.
Also wenn man unendlich leben würde, also jetzt nutzen wir immer unsere Zeit und denken, ja, was kann ich machen? Mir ist langweilig, ich kann doch irgendwas anfangen. Aber wenn wir zum Beispiel unendlich leben würden, dann würden wir die Zeit gar nicht mehr nutzen. Dann wäre uns das egal, wenn wir einen Tag lang faul auf dem Sofa liegen, eine Woche lang oder ein Jahr lang. Denn wir wissen, ja, wir leben ja unendlich. Was soll ich denn machen? Ich kann doch einfach nur da liegen.
Ich glaube auch, dass es der Menschheit nicht gut tun würde, wenn jeder unsterblich wäre. Weil ich glaube, die Sinnfrage, die man sich ja eh schon stellt, wird dann noch viel größer, weil man eben nicht mehr einen begrenzten Zeitraum hat, sondern unendlich.
Eher schlecht, weil dann wäre erstens die Welt total überbevölkert und es wäre einfach, glaube ich, insgesamt generationsmäßig nicht gut, weil es gehört ja dazu, dass einfach das dann am Ende weg ist und dann was Neues entsteht. Deswegen, nee, würde ich sagen, ist nicht gut für die Menschheit oder wäre nicht gut für die Menschheit.
Wenn ich unendlich Jahre leben könnte, dann würde ich vielleicht sehr oft Achterbahn fahren.
Und Zuckerwatte ohne Ende essen. Aber interessanterweise doch mehr skeptische Stimmen zur Frage, ob es gut wäre, unendlich lange zu leben. Jörg Bernardi, viele wichtige Aspekte auch hier wieder drin, von den Kindern genannt. Zum Beispiel auch das Problem der, Zitat, ewigen Wiederkunft des Gleichen. Das war jetzt ein Nietzsche-Zitat, denn das Nachdenken über diese Frage bewegt die Philosophie natürlich auch schon immer. Hätte Nietzsche unseren Kindern und Jugendlichen denn zugestimmt? Können wir uns unendlich lange lebende Menschen nur als Traurige vorstellen?
Genau, da wäre Nietzsche tatsächlich der Gegenpart, der das nochmal ganz anders dreht, und zwar, weil er ein zyklisches Zeitverständnis anwendet. Und zwar hat er eben jetzt nicht sich vorgestellt, dass wir ein Leben haben und dann unendlich lang leben. Das würde tatsächlich sehr schnell vielleicht langweilig, sinnlos. Und wo wäre unser Recht auf Erlösung oder auch unser Recht auf das Sterben, auf den Tod? Ja?
Interessant, oder? Dass die Kinder das angesprochen haben. Unendliches Leben würde das Leben an sich wertlos erscheinen lassen. Ja. Zum Beispiel hat auch ein Kind gesagt.
Ja, also es geht ja darum, was lebenswert ist. Und wenn alles möglich ist für ewig und immer, dann scheint das mit dem Wert etwas zu machen. Und Nietzsche hat sich aber jetzt vorgestellt, dass, und das war für ihn, im Zarathustra formuliert er diesen Gedanken mehrfach, das ist der größte Gedanke, den man jemals denken kann für ihn, nämlich, dass alles eigentlich sich immer wieder aufs Neue wiederholt, und zwar auf die gleiche Art und Weise. Das heißt, wir leben eigentlich in so einer Wiederholungs- oder Zeitschleife und deswegen ein zyklisches Denken, weil immer alles wieder von vorne anfängt. Die Welt, das ganze Universum, aber auch eben unser persönliches Leben, dass wir immer alles noch einmal erleben. Das ist einmal dann dieser große Gedanke aufs Universum bezogen, aber eben auch sehr subjektiv persönlich für uns dann die Frage, wären wir zu jeder Zeit bereit, alles zu bejahen, was wir erlebt haben und was wir erleben in unserem eigenen Leben? Und wenn wir dazu bereit sind, das nennt er dann auch die große Bejahung, ja, wenn wir dazu bereit sind, Ja zu sagen zu dem, was wir leben, dann ist das eigentlich die größte Erfüllung, das größte Glück und auch letztlich dann die schönste Erfahrung, die wir machen können, dass wir sagen, ja, ich bin bereit, alles noch einmal zu erleben. Die schönen Seiten, die guten Seiten, die schlechten Seiten, die schmerzhaften und mich dieser Unendlichkeit auch hinzugeben. Das hat ja auch was damit zu tun, sich hingeben. Also das ist natürlich wirklich ein großer Gedanke, den man dann auch sehr persönlich für sich anwenden kann, weil man gleichzeitig, wenn man darüber nachdenkt, auch feststellt, oh, vielleicht würde ich ja doch das ein oder andere gerne verändern.
Das ist interessant auch insofern, als es bei Hingabe ja um emotionale Erfahrung geht. Und das knüpft, glaube ich, an einen Aspekt an, den wir auf jeden Fall noch aufwerfen sollten. Denn wir haben es schon darüber gesprochen, dass die Unendlichkeit rein kognitiv extrem schwer zu erfassen ist für uns Menschen. Aber deswegen ja umso interessanter die Frage, können wir Unendlichkeit eigentlich erfahren, also leiblich, emotional erfahren? Und da kommt neben Nietzsche auch Kant ins Spiel, nämlich mit seinem Begriff der Erhabenheit. Also erhaben fühlen wir uns ja dann, wenn wir die Schönheit, wenn wir die Größe der Welt, der Natur oder eben auch des Universums, des Sternenhimmels auf uns wirken lassen. Dann fühlen wir uns auf einmal ganz klein und demütig und doch gleichzeitig irgendwie verbunden, vielleicht sogar als Teil dieses Wunders. Klingt da die Unendlichkeit in uns an, in diesem Gefühl der Erhabenheit, der Demut?
Ja, da klingt die Unendlichkeit an, da klingt aber auch nochmal Blaise Pascal an, das, was er meinte. Ne? Der Mensch ist das denkende Schilfrohr, also zerbrechlich, und angesichts dieser riesigen Menge an Raum und Zeit, die um uns herum ist, angesichts dieses riesigen Universums, sind wir eigentlich nichts oder sehr, sehr wenig, sehr klein, eine Winzigkeit. Und das greift Kant auch wieder auf, das ist ein Topos, der sich über Jahrhunderte zieht, das Erhabene. Und Kant interessanterweise als ja der Vernunftdenker schlechthin, ja, der sagt, es gibt sogar mehrere Arten des Erhabenen, nämlich einmal das mathematisch Erhabene, also sehr schön strukturiert bringt er das vor. Und das ist zum Beispiel der Blick ins Universum und die Vorstellung und auch die sinnliche Wahrnehmung, dass da unendlich viele Sterne sind. Ja? Das nennt er das mathematisch Erhabene, also eine schiere Anzahl von Dingen, wie in dem Fall Sterne, die wir nicht mehr greifen können, weil sie uns unendlich erscheint. Das ist einmal eine Erfahrung des Erhabenen, das beruhigt uns aber auch. Das hat eben nicht nur etwas Erschreckendes, sondern im Gegenteil, das hat etwas sehr Beruhigendes und hat etwas mit Schönheit zu tun für Kant. Das ist die Schönheit des Erhabenen. Auf der anderen Seite gibt es das dynamisch Erhabene. Und das wiederum ist jetzt nicht Unendlichkeit im engeren Sinne, sondern da erleben wir auch unsere eigene Nichtigkeit in dem Sinne, dass wir vielleicht vor einer Naturkatastrophe stehen. Das kann auch ein Bild sein, das wir betrachten, so sagt das Schopenhauer. Und da sehen wir einen Tsunami oder ein Erdbeben oder einen Vulkanausbruch und wir merken, oh, wir als denkendes Schilfrohr, so wie Blaise Pascal das sagen würde, wir könnten eigentlich jederzeit unser Leben verlieren und sind so zerbrechlich und zerstörbar angesichts dieser großen Gewalten um uns herum. Und das wäre das dynamisch Erhabene. Ja? In beiden Fällen fühlen wir uns klein und gleichzeitig vielleicht aber auch befreit von der Last, etwas Besonderes, ein großes Individuum sein zu müssen, sondern eher vielleicht Teil auch eines Ganzen zu sein, in das wir eingebettet sind.
Ja, ich frage mich aber, ob es tatsächlich zutrifft, dass dieses uns übersteigende, große, schöne, das in sich Stimmige, das wir auf einmal in der Erhabenheit begreifen, ob das zwingend unendlich sein muss.
Mhm, stimmt. Also es würde auch reichen, wenn das so groß ist, dass wir die Grenzen nicht mehr sehen können. Das ist ja auch vielleicht ein wichtiger Punkt. Physiker sprechen ja vom beobachtbaren Universum, also von dem, was wir beobachten können. Und wenn wir jetzt da nochmal Kant rausholen, dann würde ja unser Verstand, so würde er das sagen, nur etwas in Raum und Zeit wahrnehmen können. Etwas, das jenseits davon ist oder nicht innerhalb von Raum und Zeit fassbar ist, das können wir ja gar nicht wahrnehmen. Insofern würde es uns schon reichen, wenn es uns unendlich erscheint, richtig. Also das wäre kein Beweis dafür, dass etwas wirklich unendlich ist.
Also vielleicht können wir die Unendlichkeit dann doch nicht so richtig erfahren, aber da würden wiederum andere unter uns bestimmt trotzdem widersprechen, denn Gott ist natürlich auch unendlich und auch das Seelenleben im Jenseits ist unendlich. Und da stecken jetzt zwei ganz interessante Punkte drin, finde ich. Denn zum einen macht es sichtbar, dass eben religiöse und nicht religiöse Menschen wirklich in verschiedenen Welten leben. Die Seele der einen stirbt, die der anderen stirbt nicht, ist also unendlich. Und was ich jetzt ganz seltsam finde, wirklich sehr seltsam, warum stellen wir uns eigentlich die unsterblichen Seelen als erlöst vor und eben nicht, wie wir vorher besprochen haben, als erdrückt von der Last der ewigen Wiederkehr des Immergleichen, von der wir ja vorher gesprochen haben, als es, oder von der auch die Kinder gesprochen haben, als es um die Frage ging, können wir uns das ewige irdische Leben als glückliches vorstellen?
Ja, das ist interessant. Also, weil wir tatsächlich ja hier dann zwischen Diesseits und Jenseits unterscheiden und während wir uns diese Ewigkeit im Diesseits als weniger schön oder gelungen vorstellen, haben Gläubige die Tendenz und ne, da vor allen Dingen auch die christlichen Religionen, die haben die Tendenz zu sagen, ja, im Jenseits ist das aber eine wunderbare Vorstellung, weil wir sind dort dieses ganze Irdische, das, was alles leidet, ja, was uns als leidensfähige Wesen bestimmt, der Körper, unsere Sinnlichkeit, die Tendenz immer mehr haben zu wollen, als wir können und sind, all das lassen wir ja hinter uns, davon werden wir erlöst, wir werden auch vom Tod erlöst, wenn man so will, und haben dann ein ewiges Leben im Jenseits. Und das ist natürlich wirklich eine Glaubenssache. Es fängt ja schon an, dass man einem Nichtgläubigen gar nicht begreifbar machen kann, was eine Seele ist überhaupt. Das kann man gar nicht erklären.
Ja, und dann kommt noch der andere Punkt dazu, denn religiös-musikalische Menschen können ja von sich sagen, manche tun das ja auch, dass sie in, sagen wir, herausragenden religiösen Erfahrungen in Verbindung treten können mit Gott. Mhm. Und wenn man dem Glauben schenkt, was ich gerne will, dann wäre das ja tatsächlich eine Erfahrung der Unendlichkeit, oder?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also wenn wir Franz von Assisi nehmen, als jemand, der mit der Natur gesprochen hat, mit Vögeln gesprochen hat, der wirklich ja Gott irgendwo überall für sich erfahren hat, insofern auch vielleicht die Unendlichkeit. Oder denken wir an jemanden wie Hölderlin, der dann nach seinem Breakdown, seinem mentalen, so nenne ich es jetzt mal, als er dann sozusagen wahnsinnig wurde, eigentlich erst so richtig seine Gedichte von Gotteserfahrungen geschrieben hat. Also da scheint was dran zu sein, dass man diese Unendlichkeit auf jeden Fall doch erfahren kann. Und ich finde, was auch dafür spricht, ist, dass es in so vielen Kulturen und Religionen immer wieder thematisiert wird. Also diese Vorstellung von Unendlichkeit, ob das bei den Kelten ist, ob das im Islam ist oder in anderen Weltreligionen und auch Kulturen, die jetzt nicht a priori so religiös sind, man findet überall Symbole und Vorstellungen für die Unendlichkeit. Selbst in der Romantik, das Streben nach Unendlichkeit wurde dort mit einer blauen Blume symbolisiert. Also man findet es dann doch so viel und überall, dass ich irgendwie den Eindruck habe, da muss doch was dran sein.
Auch an der Erfahrung. Ja. Lassen Sie uns noch eine andere Spielart des ewigen Lebens ansprechen, sozusagen die radikal materialistische Spielart. Denn man könnte ja auch sagen, dass auch wir irdischen, sterblichen Menschen trotzdem das ewige Leben in uns tragen, und zwar in unseren Genen. Denn wenn es stimmt, dass es nur einen Ursprung des irdischen Lebens gibt, dann müssten ja auch unsere Gene noch von diesem Ursprung zeugen. Ist das richtig?
Ja, also letztlich haben wir noch irgendwo auch Einzeller in uns, zumindest die genetischen Informationen. So könnte man das schon sagen, ja.
Und apropos Einzeller, weil es gibt ja wirklich ein Geschöpf, das mich in Sachen Unendlichkeit wirklich total fasziniert, seitdem ich ihr Buch kenne. Und zwar sind das die Wimpertierchen. Also Wimpertierchen sind eben so winzige Einzeller, die im Wasser, aber auch in der Erde leben und die sich mit ihren Wimperchen, das sind wie so Härchen am Außenkörper des Tieres, fortbewegen können. Und diese, Tier ist es falsch, oder? Ein Einzeller ist kein
Tier. Genau, ist kein Tier, richtig.
Also sorry.
Auch wenn es Tierchen heißt.
Ja, also jedenfalls können die sich mit diesen Härchen fortbewegen. Und die können sich auch auf 7 verschiedene Arten und Weisen paaren, ihren Genpool also ständig erneuern. Und sie können sich auch selbst klonen, also kopieren. Und nicht genug damit, weil sie können sich auch unendlich oft teilen und perfekt reparieren. Heißt das nicht, dass wir mit den Wimpertierchen den Beweis für die Unendlichkeit auf Erden gefunden haben? Also den lebenden Beweis für die Unendlichkeit auf Erden.
Ja, also wenn es dann nicht so Phänomene wie Katastrophentode geben würde, dass eben zum Beispiel etwas austrocknet, ja, die brauchen Feuchtigkeit, Wasser und die haben ja bestimmte Lebensbedingungen, die sie brauchen und die sind natürlich nicht immer gegeben, deswegen sind sie sterblich, aber theoretisch können sie unendlich lang leben, wenn sie die Möglichkeit haben, sich immer wieder zu teilen. Also das wäre diese ungeschlechtliche Reproduktion, sprich dafür brauchen sie auch keine Partner, die haben ja auch mehrere Geschlechter, das sind sehr faszinierende Wesen, die auch in der Altersforschung eine Rolle spielten, weil man dann das erste Mal festgestellt hat, dass die Telomerase etwas mit unserem Alterungsprozess zu tun hat. Das hat man mit diesen Wimpertierchen eben erforschen können und deswegen stehen sie so ein bisschen für das theoretisch unendliche Leben, auch biologisch, dass das möglich ist, weil sie eben sich immer wieder weiter teilen können und sich wiederherstellen können. Allerdings gibt es eben diese Katastrophentode und ich glaube, man hat als älteste Lebewesen, also Einzeller, hat man vor 220 Millionen Jahren hat man Spuren gefunden. Die leben natürlich nicht mehr. Also,
aber wie kann man das eigentlich feststellen? Weil wenn man sagt, die können sich perfekt teilen und perfekt reparieren, kann man dann deren Alter feststellen?
Das ist eine gute Frage, wie das genau gemacht wird, ob das dann tatsächlich auch mit der Umgebung gemacht wird, mit den Gesteinsschichten, so wie Archäologen das ja dann gewöhnlich machen. Also ich weiß, man hat Pantoffeltierchen, das habe ich jetzt extra mal recherchiert, in der Antarktis hat man gefunden, das ist ein Schwamm, der noch lebt, der ist 10.000 Jahre alt. Wie genau Forscher das jetzt sagen können, dass die jetzt 10.000 Jahre alt sind, bin ich leider auch überfragt.
Dann stellt sich jetzt die Frage, ob wir jetzt eigentlich gar nicht mehr wetten müssen auf die Unendlichkeit, so wie das Blaise Pascal ja mal empfohlen hat. Also er meinte, ein Leben, das die Unendlichkeit annimmt und sich für diese Unendlichkeit öffnet, sei ja viel reichhaltiger, viel reicher als eines, das nur von der Endlichkeit ausgeht. Also empfiehlt er uns, an die Unendlichkeit zu glauben, solange wir sie gar nicht beweisen können. Aber jetzt haben wir ja die Wimpertierchen gefunden. Also möglicherweise müssen wir jetzt gar nicht mehr wetten.
Ja. Und vielleicht ist es ja vor allen Dingen auch die Erfahrung, die uns Blaise Pascal empfiehlt. Also einfach mal seine Fühler vorzustrecken und sich mal fallen zu lassen oder einfach mal die Möglichkeit anzunehmen, ich könnte sowas wie Unendlichkeit erfahren. Damit beginnt vielleicht überhaupt die Möglichkeit, dass ich das erfahren kann, ja, sich erstmal dafür zu öffnen. Ich glaube, so ist es auch gemeint, dass wir sozusagen ein gewisses Erfahrungsspektrum uns einfach versagen und das einfach ausklammern aus unserem Leben, weil wir uns an die, sag ich mal, Grenzen der vermeintlichen Endlichkeit halten.
Ganz zum Schluss, Jörg Bernardi, wir haben gesehen, wie schwierig, eigentlich fast unmöglich es ist, die Unendlichkeit auf befriedigende Art und Weise zu begreifen. Und vielleicht kann uns da ganz zum Schluss doch noch Hegel helfen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal kontraintuitiv, weil Hegel ja oft so kompliziert ist. Aber Hegel nannte das mathematische Verständnis von Unendlichkeit jedenfalls schlechte Unendlichkeit, weil sie eben rein logisch und nicht begreifend ans Werk geht. Und in typisch hegelscher Manier hat er unsere Perspektive auf die Unendlichkeit dann also umgedreht, indem er gesagt hat, die Unendlichkeit, die schließt die Endlichkeit gar nicht aus, sondern sie schließt sie ein, als ihr Gegenteil, als ihr Gegenüber. Und Sie haben für diesen Gedanken ein total lustiges und treffendes Bild gefunden, nämlich einen Schweizer Käse mit Löchern drin. Können Sie uns das zum Schluss noch erklären bzw. mit auf den Weg geben?
Ja, sehr gerne. Also das ist der berühmte Gedanke, dass die Summe mehr ist als ihre Teile. Also so wie Gott mehr ist als die einzelnen Geschöpfe, die er geschaffen hat, so geht es auch hier darum, dass die Unendlichkeit nicht einfach nur aus unendlich vielen endlichen Dingen bestehen kann. So sagt Hegel das oder so denkt Hegel das. Er meint auch, also so wie es ja kurz und lang und dick und dünn und Gegensatzpaare gibt in der Sprache, er meint, mit endlich und unendlich funktioniert es eben nicht, weil, jetzt kommt der Gedanke von Hegel, Unendlichkeit ist etwas, das alles umfassen muss. Sonst ist es eben eine schlechte Unendlichkeit, wenn sie nicht alles umfasst. Insofern, Unendlichkeit ist alles Umfassende und die Endlichkeit muss also in der Unendlichkeit enthalten sein. Soweit der Gedanke. Und da kam ich mit der Lektorin im Rahmen dieses Buches am Ende zum Glück noch auf diese Idee, das ist doch eigentlich wie ein Käse. Nämlich ein Käse, also das Ganze ist die Unendlichkeit, der Käse nämlich. Und das, was da drin ist, die Löcher, ist ja eigentlich Teil des Käses und gleichzeitig das Gegenteil, weil es ist kein Käse, nicht Käse, es sind ja Löcher. Und diese Löcher sind aber im Käse enthalten. Insofern umschließt der Käse die Löcher, so wie die Unendlichkeit, laut Hegel, die Endlichkeit umschließt.
Sehr schön, wir beschränkten unendlichen Geschöpfe also als Löcher im Käse der Unendlichkeit.
Genau, und wenn jemand den Käse isst, das sagen Kinder dann gerne, dann werden wir ja gar nicht mitgegessen, weil wir sind ja in den Löchern, wir sind ja endlich.
Herzlichen Dank, Jörg Bernardi, für dieses verzaubernde Gespräch zum Faszinosum Unendlichkeit. Und egal ob klein oder groß, wer sich jetzt weiter faszinieren lassen will, Jörg Bernardis Kinder- und Jugendbuch heißt Was kommt hinter dem Universum und ist bei Belz und Gelberg erschienen. Herzlichen Dank, Jörg Bernardi.
Vielen Dank, Frau Müller.